The Repair Shop, das ist im englischen Fernseher ein Reality-TV-Show. Es gibt etwas bisschen ähnlich im Deutschen, die Reparaturprofis, aber es ist ein anderes Konzept, nicht so schön gemacht wie das beim BBC. Es ist eine Sendung, es bringt Menschen zusammen oder Menschen bringen ihre beschädigten oder abgenutzten Lieblingsgegenstände zu einem Team von hochqualifizierten Handwerkern, die diese Schätze mit viel Liebe zum Detail restaurieren oder reparieren. Es kann ein Möbelstück sein, vielleicht ein Uhren, Musikinstrumente, Spielzeuge, Gemälde, Haushaltsgegenstände. Sogar bei dieser Episode war King Charles dabei und hat etwas mitgebracht, was sie restauriert haben. Und oft haben diese Gegenstände einen hohen emotionalen Wert für den Besitzer, sei es Erbstücke, Erinnerungsstücke oder bedeutungsvolle Geschenke. Und nicht selten weinen dann die Besitzer, wenn sie sehen, was daraus geworden ist. Die Handwerker, die arbeiten an einem Projekt und der Besitzer bekommt nichts mit, bis zu dem Moment, wo das Tuch von dem Objekt weggenommen wird. Und die Freude und Dankbarkeit der Besitzer, wenn sie ihre reparierten Schätze zurückbekommen, dieser Moment ist oft sehr bewegend. Und dann erklären die Profis, wie sie das, was kaputt war, über die vergangenen Wochen mit viel Liebe und Geduld repariert und wiederhergestellt haben. Die Besitzer staunen über alles, was die Handwerker im Verborgenen gemacht haben. Gott wirkt in einem Bereich, den wir mit menschlichen Augen nicht immer sehen können. Und um uns jedoch zu zeigen, was er getan hat, was er tut und was er tun wird, hat Gott den Vorhang ein Stück zurückgezogen und hat Johannes eingeladen, hineinzusehen. Und in Offenbarung hat Johannes festgestellt, was er gesehen hat. Er hat es für uns aufgeschrieben. Und die Offenbarung ist Johannes' schriftlicher Bericht über das, was er hinter dem Vorhang zwischen Himmel und Erde gesehen hat. Und wenn es euch jetzt erst bewusst wird, dass wir eine Serie durch die Offenbarung heute anfangen, dann hast du vielleicht, ja, ich nehme an, in diesem Raum gibt es gemischte Gefühle. Offenbarung. Oder, Offenbarung. Ja. Die amerikanische Autorin, Theologin Nancy Guthrie, schlägt vier häufige Gründe vor, da gibt vier häufige Gründe an, warum wir die Offenbarung vermeiden. Und dann gibt es uns vier Gründe, warum wir uns mit der Offenbarung auseinandersetzen sollen. Die möchte ich mit euch angucken. Zuerst die vier Gründe, warum wir die Offenbarung vermeiden. Erstens, wir haben Bedenken, dass wir es nicht verstehen werden. Die Offenbarung ist eine Literaturgenre, das wir nicht gewohnt sind zu lesen und daher nicht intuitiv wissen, wie man es liest und versteht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Offenbarung wurde nicht für Akademikerinnen und Akademiker geschrieben, also musst du auch kein Akademiker sein, um sie zu verstehen. Es ist ein Brief, der an einfache Gläubige im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, in der Erwartung, dass sie seine Botschaft verstehen würden. Also es wurde geschrieben, um verborgene Realitäten zu enthüllen, nicht um sie schwerer zu verstehen. Also wir haben Bedenken, dass wir es nicht verstehen werden. Zweitens, wir wissen, dass es viele Meinungsverschiedenheiten über die Offenbarung gibt. Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, wie man die Offenbarung lesen und verstehen kann. Und einige sind stichhaltiger als andere. Und es gibt viele Menschen, die sehr starke Meinungen haben, wie die Offenbarung zu lesen und zu verstehen ist. Wie interpretiert man die Bilder, die da vorkommen? Sind die buchstäblich wahrzunehmen oder sind sie bildlich? Ist das, was wir gerade lesen, beschreibt es etwas, was passiert ist oder etwas, was passieren wird? Wird Jesus vor der Trübsal oder nach der Trübsal kommen? Werden die Gläubigen das alles durchmachen, was hier beschrieben wird? Oder werden sie vorher entrückt? Und wenn ich in den kommenden Wochen verschiedene Prediger dieses Buch auslegen, wird es uns nicht um Kritik, Kontroversen oder Spekulation gehen, sondern darum, das zu präsentieren, was klar ist und was nicht ignoriert werden kann. Ein anderer Grund, warum wir vielleicht Bedenken haben, in Offenbarung zu lesen, ist, wir denken, dass die Offenbarung größtenteils oder vollständig von der Zukunft handelt und nichts Praktisches für uns heute enthält. Aber würde es wirklich Sinn machen, dass Johannes im ersten Jahrhundert einen Brief an 7 Gemeinden schreibt, in dem es hauptsächlich um Dinge geht, die nur die Generation, die bei der Wiederkunft Christi lebt, wissen und erkennen müssen? Also nicht für sie relevant, sondern nur für die Generation, die bei der Wiederkunft Christi leben. Würde das Sinn machen, dass Johannes so einen Brief bekommt? Was Johannes hier in den Kapitel 1 bis 3 beschreibt, sind 7 reale historische Gemeinden, die es im ersten Jahrhundert nach Christus wirklich gegeben hat. Die haben existiert. Also wir glauben an die historische Realität dieser 7 Gemeinden. Aber noch mehr, wir sehen, dass diese Gemeinden repräsentieren Gemeinden und Erfahrungen von Gläubigen in aller Zeitaltern, auf der ganzen Welt. Seit dem ersten Jahrhundert bis Christus wiederkommt, auch Gemeinden hier und heute. Und deswegen können wir sagen, dass die Botschaft in Offenbarung ist nichts Abstraktes über die Zukunft, sondern es soll eine Hilfe für Gläubige heute sein. In Vers 3 lesen wir, denn die Zeit ist nahe. Das hat er geschrieben an die Gemeinde im ersten Jahrhundert nach Christus. Und niemand weiß, wann der Herr wiederkommen wird. Aber es war damals nahe und es ist jetzt näher als je zuvor. Wir wissen aber, dass Gott sein Versprechen hält und er ist treu. In der Offenbarung geht es eigentlich weniger darum, wann Jesus wiederkommen wird, sondern vielmehr darum, was wir tun sollen, wer wir sein sollen und was wir erwarten können, während wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. Ein weiterer Grund, warum wir vielleicht zögern, eine Offenbarung zu lesen, ist, wir wissen, dass in der Offenbarung viel von der Verfolgung der Gläubigen die Rede ist. Das gibt uns ein mummeliges Gefühl. Wir wollen lieber nicht daran denken. Kapitel 6, Vers 10 lesen wir, und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wie lange, Herr, wie lange noch? Und das ist für uns vielleicht schwer nachzuempfinden, dass wir irgendwann diese schreien, wie lange? Es ist schwer nachzuempfinden, wenn wir die Sicherheit eines schönen Hauses, eines guten Jobs haben, die Olympischen Spiele auf dem großen Flachbildschirm im Wohnzimmer verfolgen können. Wenn es uns gesellschaftlich gut geht, wenn wir als Christen im Westen immer noch relativ viele Freiheiten haben und wenig bis keine Verfolgung erleiden, dann scheint das Buch vielleicht weniger interessant zu sein. Aber ich möchte uns dafür gewinnen und etwas Spannung und Vorfreude aufbauen und euch 4 Gründe geben, warum wir uns mit der Offenbarung beschäftigen sollen. Wir können vielleicht nicht alles in der Offenbarung verstehen, aber wir können ihre zentrale Botschaft verstehen. Manchmal verlieren wir uns in Offenbarung, weil wir versuchen, alle Symbole in jedes Detail zu deuten, sodass wir eigentlich die zentrale Botschaft des Buches übersehen. Wir werden gleich sehen, um was es genau geht in diesem Buch, aber die wichtigere Frage ist, ob wir bereit sind, dies anzunehmen, was wir erkennen werden, und im Lichte dieser Tatsache zu leben. Wir können vielleicht nicht alles in Offenbarung verstehen, aber wir können ihre zentrale Botschaft verstehen. Wir kommen wieder gleich darauf zurück. Ein anderer Grund, uns damit auseinanderzusetzen, ist, wir müssen dieser Welt und unser Leben in dieser Welt aus der Perspektive des Himmels sehen. In Offenbarung spricht Gott vom Himmel und wir sind hier unten und das sind zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel. Vieles verstehen wir nicht. Wir verstehen nicht, warum Gott bestimmte Dinge zulässt oder anordnet. Wir merken, unsere Perspektive ist beschränkt. Aber eines Tages werden wir eine neue Himmelsperspektive bekommen. Dann werden wir es verstehen. Dann werden wir es erkennen, dass der souveräne Gott alles richtig macht. Wo heute der Eindruck entsteht, dass die Feinde Gottes überhand nehmen, werden wir dann sehen, dass er das letzte Wort hat. Drittens, wir wollen den Segen, der denen verheißen ist, die dieses Buch hören und behalten. Wir wollen den Segen. Es ist das letzte Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung. Und doch ist es das einzigste Buch in der Bibel mit einem direkten Segen für diejenigen, die es lesen, darauf hören und ihm gehorchen. Im Offenbarung, im ganzen Buch, gibt es 7 Seligpreisungen. In Vers 3 lesen wir, selig ist der, der liest und die da hören die Worte der Weissagungen und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Kapitel 14, und ich hörte eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass die ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Offenbarung verspricht uns nicht Wohlstand oder Gesundheit oder tolle Beziehungen oder ein Leben ohne Schmerz und Leiden. Wer in diesem Leben Gottes Wort hört und danach lebt und dann in dem Herrn stirbt, der ist gesegnet. Das ist eine andere Perspektive, eine Himmelsperspektive. Es sind andere Begriffe, wo selig vorkommt, 7 im ganzen Buch. Ich nenne noch einer in Offenbarung 20. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über dieser hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ein weiterer Grund, uns mit Offenbarung auseinanderzusetzen, ist, wir müssen aus der Botschaft der Offenbarung leben. Wir alle haben unsere Träume und Wünsche für unser Leben. Und wir alle haben unsere Geschichte, die Dinge, die uns geprägt haben. Und wir interpretieren unsere Geschichte auf unterschiedliche Weise. Aber das Buch der Offenbarung hilft uns zu erkennen, wohin diese Geschichte führt, damit wir in freudiger Erwartung daraus leben können. Ja, vor ein paar Wochen haben die Prediger sich getroffen, die an dieser Serie teilnehmen werden. Und mir wurde die Aufgabe zugeteilt, auch heute etwas über den Kontext und Autor, Ort und Datum, so die Eckdaten zu sagen. Wir lesen da in Vers 1, dies ist der Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Also der Autor, ja, in erster Linie ist Jesus Christus, ist der göttliche Autor dieser Offenbarung. Er beschreibt die kommenden Ereignisse seinem Diener Johannes, dem Sohn des Zebedus, dem geliebten Jünger. Also es handelt sich hier um Johannes, der das vierte Evangelium geschrieben hat, der ersten, zweite und dritte Johannesbriefe schrieb. Und der Ort, gehen die meisten Theologen davon aus, dass Johannes diese Visionen während seiner Gefangenschaft auf der Insel Patmos aufzeichnete. Wir bewegen uns so Mitte der 90er Jahre nach Christus, so um 95 nach Christus ungefähr. Die Empfänger dieses Wortes, das Buch der Offenbarung, ist an sieben Gemeinden gerichtet. Die werden in Kapitel 1 aufgelistet, Vers 11, werden dort genannt. Und Johannes stellt den auferstandenen Christus vor, wie er in den Kapitel 2 und 3 der Offenbarung zu jeder Gemeinde spricht. Kapitel 2, Vers 7, kommt diese Aufforderung: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dann merken wir, dass nicht nur die sieben Gemeinden die Empfänger waren, sondern wir sind auch die Empfänger. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und auch siebenmal kommt dieser Appell vor, am Ende jeder Botschaft an eine Gemeinde. Und da die Zahl sieben also auf die Vollständigkeit hinweist und jeder Brief alle Gemeinden zum Hören auffordert, können wir auch sagen, dass Johannes repräsentativ an alle Gemeinden schreibt, indem er diese sieben Gemeinden anspricht. Wir haben gesagt, es gibt interpretative Herausforderungen in der Offenbarung. Da werden zahlreiche Symbole verwendet, die eine tiefe symbolische, prophetische Bedeutung haben. Und leider haben über die Jahre manche Leute versucht, die Symbole des Buches extrem genau zu nehmen, als ob Heuschrecken mit Kronen und Skorpionenschwänzen tatsächlich Apache-Kampfhubschrauber sind. Aber so funktionieren die Symbole nicht. Ich weiß noch, in meiner Kindheit wurde auch davon geredet, in den Anfang der 70er Jahren wurde der Strichcode, den wir auf alle Bücher und Produkte, die wir kaufen, dieser Strichcode wurde zum internationalen Standard. Und einige Prediger haben behauptet, dass dies das Zeichen des Tieres ist, aus dem Buch der Offenbarung, das von jedem verlangt wurde, der kaufen oder verkaufen wollte. Ich kann mich auch daran erinnern, in meiner Jugendzeit, dass einige Prophezeiungsdeuter haben vorgeschlagen, dass das Tier mit den 10 Hörnern eine Koalition von 10 Nationen und politischen Einheiten repräsentierten, die in der Endzeit entstehen würde. Und als die EU begann, sich zu erweitern und Anfang der 1980er Jahre, auf einmal haben wir 10 Mitgliedstaaten gehabt in der EU. Und ich weiß noch, zu dieser einige nicken, die erinnern sich auch daran, wie viele behauptet haben, das ist jetzt die Erfüllung dieser Prophetie. Und jetzt heute 2024 haben wir 27 Mitgliedstaaten in der Staaten in der Europäischen Union, und der Herr ist immer noch nicht zurückgekommen. Und trotzdem können wir die Symbole im Allgemeinen durch den gesamten biblischen Kontext verstehen. Wir haben in der Bibel ganz viele Symbole. Es wird uns auch erklärt in der Bibel, was die bedeuten. Die Löwe, die wir in Offenbarung 5 haben, das symbolisiert in der Bibel Stärke und Macht. Jesus wird als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet. Und wer die Chronicles von Narnia kennt, weiß auch, dass Jesus dort als Löwe dargestellt wird. Aber Jesus wird auch als das Lamm in Offenbarung 5 dargestellt, als das geopferte Lamm Gottes. Dann ist die Drache in Offenbarung 12, die symbolisiert Satan und das Böse. Oder das Tier, das repräsentiert antichristliche Kräfte und weltliche Macht. Oder die Hure von Babylon. Sie symbolisiert eine verdorbene, gottlose Stadt oder ein korruptes System. In Offenbarung kommen viele Pferde vor. Weiße, rote, schwarze. Und diese Symbole sind Bilder, die für eine größere Realität stehen. Die theologischen Ansätze zum Buch der Offenbarung sind vielfältig und spiegeln unterschiedliche Traditionen und Interpretationsmethoden wider. Es gibt eschatologische Ansätze, konzentriert man sich auf die Endzeit und die Deutung von Symbolen in Bezug auf die Endzeit. Es gibt historische Ansätze, wo man die sozialen, politischen, religiösen Umstände analysiert, von der damaligen Zeit. Es gibt andere Ansätze, die bieten ebenfalls unterschiedliche Perspektiven und tragen zur Bereicherung des Verständnisses des Buches bei. Aber in dieser Serie wollen wir vor allem die pastoralen und die praktischen Ansätze hervorheben. Wir werden die Offenbarung kennenlernen und schätzen als ein ermutigendes Werk, das Gläubige stärkt. Und diese Ansätze betonen Hoffnung und den Sieg über das Böse und heben praktische Anwendungen für das tägliche Leben hervor. Ich habe schon die Zahl 7 erwähnt, die so oft vorkommt. Und Zahlen sind in Offenbarung sehr wichtig. Die Zahl 4 steht für Vollständigkeit in einem universellen, globalen oder weltweiten Sinn. Die Zahl 6 bezieht sich auf die Menschheit. Die Zahl 7 steht für Vollständigkeit, Vollkommenheit und Erlösung. Sie steht für Gottes souveränen Plan in seiner Vollkommenheit und Vollständigkeit. Die Zahl 10 steht für die Vollständigkeit der menschlichen Erfahrung oder Dimension. Die Zahl 12 steht für die Vollständigkeit der Gemeinde oder der Gemeinschaft von Gottes Volk und einer Einheit in der Vielfalt. Wir kennen die 12 Stämme Israels oder die 12 Jünger Jesu. Vollständigkeit der Gemeinschaft von Gottes Volk. Auch das Buch lässt sich in 3 aufteilen. Einleitung, Kapitel 1, die Zenschreiben, Kapitel 2 bis 3 und Endzeitprophetie, Kapitel 4 bis 22. Die Zahl 7 ist in Offenbarung besonders wichtig. Sie wird 53 Mal verwendet. Und daher sollte es uns nicht überraschen, dass das Buch auch in 7 Gruppen von 7 gegliedert sein könnte. Wenn man Prolog nimmt, ab Vers 4 geht es um 7 Gemeinden, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 große Zeichen, 7 Schalen des Zorns, 7 Botschaften des Endgerichts, 7 letzte Dinge. Und rate mal, wie viele Predigen wir in dieser Serie planen. Absolut richtig. 7. Wir werden nicht bis Kapitel 7 kommen. Wir werden am Ende von Kapitel 6 diesmal aufhören. Aber was ist dann das zentrale Thema? Ein Vorschlag: Gott ist allmächtig und sein Plan wird ein gerechtes Ende nehmen. Vers 8: Ich bin das A und das O, spricht Gott. Der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. A und O sind die ersten und letzten Buchstaben im griechischen Alphabet. Ich weiß nicht, ob ihr das Logo von Amazon kennt, kommt euch bestimmt alle vor. bekannt vor, aber es gibt darunter so ein Pfeil. Und dieses Pfeil geht vom A, das erste Wort im Amazon, bis Amazon. Was habe ich im Kopf? Irgendwas anderes. Hm? Bis zum O. Ja, genau. Ja, ich muss es nochmal anschauen. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber anyway, bleib beim Skript. So, Jesus ist der Anfang aller Geschichte. Der Schöpfer und auch das Ziel, für das alle Dinge gemacht sind. Alle Geschichte bewegt sich darauf zu, ihm zu verherrlichen. Und ein Kommentator schrieb Folgendes: Die Offenbarung ist ein überwältigendes Spektakel von einem Buch, aber viele Christen verstehen es nicht, weil sie denken, dass es hauptsächlich darum geht, uns kryptische Prophezeiungen über die Zukunft zu geben. Obwohl die Offenbarung uns kryptische Prophezeiungen über die Zukunft gibt, hat sie noch ein anderes Ziel. Sie will Christen ermutigen, in der Zeit der Prüfung standhaft zu bleiben und sich daran zu erinnern, dass ihre Zukunft sicher ist. In ihrer Kultur scheinen die Kirchen klein und unbedeutend zu sein und gegen die zunehmende Verfolgung durch das Römische Reich zu kämpfen. Johannes zeigt ihnen die Welt, wie sie wirklich ist. Gott verspricht uns kein Leben ohne Leiden. Auf Erden sind Gottes Wege manchmal schwer zu verstehen. Aber ich bin auf Erden und Gott ist im Himmel. Und Gott hat eine andere Perspektive. Aber was mich weiter tröstet ist, von diesem Aussichtspunkt aus, wo Gott ist, kann er mich auch deutlich sehen. Er sieht die Prüfung, die ich gerade durchmache. Und wir denken zurück im Alten Testament an Mose, dem der Mut gefehlt hat, Gottes Auftrag zu erfüllen, in 2. Mose 3. Und Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Ich gehe mit dir. Gott ist nicht abwesend, sondern präsent in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Und ihr braucht euch nicht um die Zukunft fürchten, denn auch da, sagt er, auch da werde ich sein. Nichts und keiner bringt mich ab, meine Pläne zu vollenden, denn ich bin der Allmächtige, das A und das O. Ein anderer Kommentator, Gregory Beale, schreibt dazu: Es ist der Gott der Gegenwart. Er ist der Gott der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Der unvergleichliche, souveräne Herr über die Geschichte, der in der Lage ist, die Prophezeiungen in Erfüllung gehen zu lassen und sein Volk trotz überwältigender Widerstände zu befreien, sei es aus Ägypten, Babylon oder den Nationen. Aber Jesus Christus ist im Zentrum dieses Buches. Dies ist ein Buch, in dem Gott direkt vom Himmel spricht. Und es ist ein Buch, das über das Lieblingsthema des Himmels spricht, nämlich den Herrn Jesus Christus. Und ich glaube sogar, dass man das Thema des Buches so beschreiben könnte: die Majestät und Herrlichkeit des Kriegerlammes, König Jesus, der wiederkommt, um für immer zu herrschen und zu regieren. Vers 5: Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Jesus ist der treue Zeuge, der vertrauenswürdige Offenbarer des Vaters. Und durch sein perfektes, sinnloses Leben und durch seine Worte und seine Werke hat er uns den Charakter Gottes gezeigt. Er hat seine Gemeinde so sehr geliebt, dass er sein Blut vergoss und den römischen Soldaten erlaubte, ihn an ein Kreuz zu nageln, damit allen, die auf ihn vertrauen, vergeben werden können. Und wenn du es nie gemacht hast, bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben. Sag ihm, danke, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, dass du ihm mit ganzem Herzen folgen möchtest. Du möchtest den Segen erfahren, der versprochen ist allen, die da lesen und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Das möchtest du tun. Und als Gläubige, wir erwarten das Kommen des triumphierenden Herrn. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Sein Kommen wird gesehen werden. Alle, die ihn durchbohrt haben, die an ihn nicht geglaubt haben, werden ihn sehen. Und sein Kommen wird Leiden bringen. Wir lesen, es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Für manche kommt er als Retter, aber für andere, die ihn abgelehnt haben und sein Gnadenangebot ignoriert haben, wird er als Richter kommen. Und sein Kommen wird in Stärke erfolgen. Vers 8. Denn ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Diese ersten 8 Verse sind ein bisschen wie die Vorbereitung auf die große Enthüllung in einer Fernsehsendung. Wir haben die Person kennengelernt, die hinter den Kulissen am Werke ist. Wir haben sein Segensversprechen gehört, die Zusicherung seiner Liebe und das Ausmaß seiner Macht. Und Gott selbst zieht den Vorhang zurück und er lädt uns ein, einen Blick auf die Realität zu werfen, die wir am dringendsten sehen müssen. Sei gespannt, was er uns in den nächsten Wochen noch zu zeigen hat. Lass uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, Jesus Christus, dass du das A und das O bist. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und wir bitten dich, Herr, in den kommenden Wochen, wenn wir dieses Buch gemeinsam studieren, uns damit auseinandersetzen, zeig uns dir, Herr, in deiner Größe. Hilf uns zu erkennen, diese himmlische Perspektive. Wir verstehen nicht immer alles, was hier unten abläuft. Aber du verstehst es, Herr, und du hast einen Plan. Und das wollen wir vertrauen. Und jetzt, Herr, wollen wir dich weiter anbeten und bitten dich, dass du dich weiterhin präsent zeigst bei uns. In Jesu Namen. Amen.